Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Ich habe heute den Fotografen Frank Gaudlitz zu Gast, weit gereist, Südamerika, Osteuropa, über viele Jahre immer wieder Russland, aber auch im heimischen Brandenburg fotografiert er. Und seine ersten Porträts, die galten Werktätigen in der DDR. So lange fotografiert Frank Gaudlitz nämlich schon. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung, Frau Timm.
Herr Gaudlitz, haben Sie eigentlich immer und in allen Lebenslagen eine Kamera dabei?
Das habe ich nicht mehr, aber es gab auch diese Zeiten, also in die Anfangszeit meiner Fotografie, nachdem ich ein Erzieherstudium hinter mich gebracht habe, war ich schon so fasziniert von dem ewigen Blick nach Motiven oder dem Suchen nach Motiven, dass ich die Kamera immer dabei hatte, was ich abgetan habe. Vielleicht kommt auch daher meine Reisefotografie.
Ich stelle mir ja vor, eine Kamera ist für einen leidenschaftlichen Fotografen fast wie ein Körperteil. Also wenn man die loslässt, fühlt man sich nicht.
Naja, das ist die Gefahr, dass man, also bei mir zumindest, ich habe das erlebt, dass ich, wenn ich zu Hause bin, dann eigentlich nicht zu Hause bin, sondern trotzdem mit dem Wissen der Kamera in der Tasche auch immer zur Hälfte nur da bin und zur anderen Hälfte Fotograf. Und das habe ich dann irgendwann aufgegeben. So.
Er kann sie auch weglegen, die Kamera. Eigentlich ist es erstaunlich, dass Frank Gaudlitz gerade mal zu Hause in Potsdam ist und uns hier im Studio besuchen kann. Denn er ist fast immer unterwegs. Kolumbien, Bolivien, Peru, Russland, Südosteuropa mit Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Bauern auf dem Feld in Arbeitskleidung, Menschen in ihren Wohnzimmern in Festtagskleidung. Frustrierte, glückliche, alte, junge Menschen. Alle hat er fotografiert mit sehr liebevollem Blick. So kam es mir vor beim Durchblättern seiner zahlreichen veröffentlichten Fotobände. Herr Gaudlitz, wie haben Sie denn all die Menschen kennengelernt?
Ich glaube, wenn man sich auf Reisen begibt und offen ist, dann lernt man zwangsläufig Menschen kennen. Und wenn man das Gespräch sucht, was ich teilweise auch mit Dolmetschern in meinen Projekten getan habe, dann ist es zumindest im osteuropäischen Raum nicht so schwierig, auch die Menschen zu fragen und positive Antworten zu kriegen, dass sie sich fotografieren lassen oder eben auch in die Stube zu kommen.
Ich greife mal ein Beispiel heraus, schon ein bisschen länger her. Sie haben Fotobände gemacht mit Menschen aus dem vielvölkerigen Donauraum in Südosteuropa. Und dann sind da eben zum Beispiel Menschen in ihrem Festtagsstaat im Wohnzimmer. Und ich habe mich sofort gefragt, da kommt ein Unbekannter, sicherlich freundlich, sicherlich höflich, mit Kamera und sagt, ich würde Sie gerne in Ihrem Wohnzimmer fotografieren und bitte ziehen Sie sich schick an. Und das funktioniert?
Das hat gut funktioniert, weil ich glaube, dass die Menschen sich ernst genommen fühlen. Und in diesem Projekt, was sie ansprachen, hatte ich sie gebeten, sich schön zu machen. Also hat ihnen auch Zeit gegeben. Ich habe mich also in dem Ort jeweils länger aufgehalten, nicht bloß durchgereist. Hatte teilweise auch Unterstützung aus dem Bürgermeisteramt beispielsweise. Und die Schwierigkeit ist gar nicht so sehr, hineinzukommen und die Menschen zu fotografieren, sondern wieder hinauszukommen, ohne der Gastfreundschaft entsprechend ein Schnaps oder irgendwas zu essen und so weiter. Das ist eher das Problem. Und meine Dolmetscher haben mir dann immer geholfen, indem sie wussten, wir hatten ja mehrere Termine am Tag. Wir haben jetzt einen Termin, dass sie das sagen mussten, dass die Menschen auch nicht, ich nehme ein Foto und danach sage ich Tschüss, ich muss gehen. Das kann auch verletzen. Insofern hatte der Dolmetscher diese Rolle zu übernehmen.
Also wir lernen, manchmal hat man Frank Gaudlitz kaum gehen lassen. Sie hatten gerade bei diesen Reisen im südosteuropäischen Raum auch sowas wie Wunschbücher dabei. Was meint das? Was ist das?
Dieses Projekt entlang Reisen entlang der Donau, also es gibt ja 10 Anrainerstaaten von Moldawien, Rumänien bis nach Deutschland, egal. Und ich hatte mir vorgenommen, auch die Wünsche der Menschen zu hinterfragen und aufschreiben zu lassen. Ich hatte also 10 rote Bücher und habe nach dem Foto die jeweiligen Protagonisten gebeten, ihren persönlichen Wunsch in dieses Buch handschriftlich einzutragen. Auch das ist was Kostbares für mich. Also ich hatte ein Erlebnis, ein Roma-Junge, der hat sich hingesetzt und hat ungefähr 15, 20 Minuten sehr schwerfällig geschrieben. Das war aber keine Schrift. Er hat einfach versucht zu schreiben. Ich habe das dann irgendwie auch nochmal hinterfragen lassen, ob das vielleicht irgendwie romanesk ist oder so. Nein, das war einfach, er hat immer die gleichen Zeichen gemacht. Das ist eine wunderbare Grafik. Das sieht aus wie so ein Vogelflug. Also so eine schöne Dinge erlebt man dann.
Man wird ja auch nicht täglich von jemandem gefragt, was man sich wünscht.
Nein.
Was und Besonderes.
Diese Unmittelbarkeit ist nicht einfach, darauf zu antworten. Natürlich gibt es die Standardwünsche, ich wünsche mir Gesundheit, aber in der Regel gibt es so schöne, nachdenkliche Statements, dass ich oftmals sehr gerührt war.
Lassen sich eigentlich Menschen auf der ganzen Welt überall gleich gerne oder auch gleich ungerne fotografieren? Oder gibt es Unterschiede?
Es gibt sicherlich Unterschiede. Also in Osteuropa fühlte ich mich vertraut, einfach auch durch mein Leben in der DDR. Als ich dann in Südamerika versuchte, Menschen zu porträtieren, war ich völlig unsicher, ob das überhaupt klappen kann. Denn die Andenkulturen, Aymara und Quechua, sind doch eher eine verschlossene, eine sehr alte Kultur. Und dazu gibt es dann den Glauben an Zauberei und dass man ihnen die Seele rauben kann. Und es ist mir bis heute noch relativ unerklärlich, wie ich so viele Menschen in allen gesellschaftlichen Schichten in ihren Wohnungen porträtieren durfte, konnte.
Und wie oft passiert es Ihnen, dass jemand sagt, nö, mache ich nicht?
Ja, bei dem Osteuropa-Projekt war es so gewesen, dass ungefähr 80% derjenigen, die ich in Osteuropa befragte, ja gesagt haben. Und die ich in Österreich und Deutschland befragt habe, da waren es höchstens noch 20%.
Und wie oft ist es Ihnen passiert, dass Sie sich sagen, ah, schade, toller Moment verpasst. Eben war es ein ganz freies Lächeln, jetzt ist es tiefgefroren, jetzt wird das Bild nichts. Wie oft passiert Ihnen sowas?
Es gibt immer Bilder, die man nicht machen kann und die einen verfolgen. Manchmal mehrere Monate, das ist einfach so. Aber das, was wir eingehen bei so einem Porträt, ist ja ein Dialog. Und sagen wir mal, ich baue vielleicht so eine Art psychologisches Spannungsfeld auf. Ich wähle den Hintergrund, wo derjenige sich hinstellt. Und arbeitenden Menschen fällt es schon schwer, stehen, einfach still zu stehen. Und noch an einem Ort, wo sie vorher nie gestanden haben wahrscheinlich. Und das macht sicherlich auch etwas von dieser Präsenz der Menschen aus, weil die Belichtungszeiten auch sehr lange sind und vielleicht sich das Bild da drin noch mehr verdichtet.
Und wie, Herr Gautlitz, noch einen Schritt früher, wählen Sie einen Menschen aus, dass Sie sich sagen, oh, diesen Menschen möchte ich unbedingt fotografieren?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Also bei dem Warten auf Europa-Projekt bin ich nur Auto gefahren und habe die meisten Menschen aus dem Auto gesehen, also in einer Übereinstimmung von Hintergrund und Kleidung, manchmal bloß eine unscharfe Wahrnehmung beim Fahren aus dem Augenwinkel. In Südamerika war es viel schwieriger, ich habe da auch mit Dolmetschern gearbeitet. Da habe ich natürlich versucht, auch in kleinen Dörfern, also die Bürgermeister oder Leute zu bemühen, die mir geholfen haben und habe eigentlich jeden erstmal angesprochen. Also es ist klar, dass nicht jedes Bild ein Bild ist, aber ich habe den gleichen Ansatz, auch wenn der Mensch dann vor der Kamera nicht so interessant erscheint, versuche ich natürlich, das genauso zu fotografieren, so ernsthaft ihn ins Bild zu kriegen, wie ich das mit anderen, wo ich denke, wow, das ist klasse, den muss man sofort haben.
Frank Gautlitz ist unser Gast, vielfach ausgezeichnet als Fotograf. Geboren 1958, aufgewachsen in Vetschau in Brandenburg. Das, Herr Gautlitz, kennen viele, wenn überhaupt, so als das Storchendorf. Da hat der NABU eine seiner Stationen, wo man gleich mehreren Storchenpaaren beim Brüten zugucken kann. Sie hat es zu Hause nicht so recht gehalten. Sie sind mit 16 gleich weg. Abenteuerlust oder Vetschau-Frust? Was war's?
Beides.
Kriege ich einen Satz mehr?
Ja, also ich würde dann eher auf die Abenteuerlust tippen in der Rückschau. Nein, Vetschau war mir einfach zu eng gewesen.
Sie sind dann gelernter Maler und Fußbodenleger. In der DDR lernte man einen ordentlichen Beruf schon in ganz jungen Jahren. Bis zum Fotografen ist es da ja noch ziemlich weit.
Genau, es hat ein bisschen gedauert. Ich habe habe diese Arbeit dann irgendwann aufgegeben, weil auch die hat mich dann nicht mehr so sehr interessiert. Nicht, dass sie zu anstrengend war, aber es musste noch was anderes her. Und habe mich dann für ein Erzieherstudium beworben, Jugenderzieher, so Lehrlingswohnheim, war da eine Zeit lang Heimleiter und habe dort eine Galerie aufgebaut in diesem Lehrlingswohnheim, also ein Internat für Auszubildende, die nicht zu Hause ausgebildet werden. Eine Ausstellung wurde mir dann mehr oder minder zum Verhängnis, also das waren Fotografien von Matthias Leupold und der Gruppe Nach uns die Zukunft. Die hing 3 Tage, dann war die Staatssicherheit da und hat die Ausstellung abgenommen und ich war meinen pädagogischen Dienst los. Ich wurde suspendiert und war dann eine ganze Zeit arbeitslos.
Sie waren aber ein aufmüpfiger Heimleiter. Sie haben auch Honecker abgehängt, hat man mir gesteckt.
Wo haben Sie? Ja, ja, das stimmt. Interessant, wie die Informationen so fließen.
Also ein selbstständiger Kopf und ein gelegentlich renitenter Heimleiter. Trotzdem ist das ja eine Aufgabe, mit der Sie sich offenbar eine ganze Zeit wohlgefühlt haben, weil Sie gestalten konnten.
Ja, ja, das war schön gewesen, also mit den jungen Menschen zu arbeiten. Das war ja nicht so sehr irgendwas Dogmatisches. Man hat versucht, irgendwie mit ihnen Kultur zu machen. Das war auch die erste Berührung, einen Fotozirkel zur Lesung zu gehen oder mal mit ihnen ins Theater. Das war durchaus eine schöne Beschäftigung. Ja.
Aber diese Ausstellung durfte nicht sein. Das konnten Sie sich eigentlich vorher denken. Sie haben sie trotzdem gemacht?
Ja, man musste auch, glaube ich, finde ich, immer mal ein bisschen die Grenzen überschreiten, gerade in der DDR. Sonst ist es doch langweilig gewesen, sonst wäre es noch mehr Status quo und auf der Stelle treten gewesen. Ja.
Aber dann hatte die Stasi Sie auf dem Kieker, und zwar so weit, dass sie Ihnen sogar eine Ausreise nach Westdeutschland, ich sage jetzt bewusst, anbot. Mhm. Viele hätten das mit Kusshand genommen, Sie nicht. Was gab dafür den Ausschlag?
Ja, das war eine Familienentscheidung. Also ich hätte mit meiner Familie und meinen Kindern ausreisen können. Das fand ich völlig absurd, weil ich dachte, das System muss doch verbessert, verändert werden. Also dieses Weglaufen davor irgendwo, wo es einem scheinbar besser geht oder so, das ist ohnehin nicht mein Ding.
Auch so, diese DDR muss eine freche Fotoausstellung gefälligst ertragen?
Ja, natürlich. Also ich meine, deshalb bin ich ja dann auch, sagen wir mal, irgendwie, wie Sie haben es schon erwähnt, mit Hilfe in Anführungsstrichen der Staatssicherheit zum Fotografiestudium gekommen, um natürlich weiter nach Ausdrucksmöglichkeiten zu suchen. Das war 87, das war noch DDR.
Mhm. Und das hat mich mächtig erstaunt, Herr Gautlitz. Vielleicht können Sie es uns erklären. Da ist ein geschasster Heimleiter, der... Vielleicht nicht ein Widerständler, aber die Stasi hatte sie auf dem Kieker. Und dieser geschasste Heimleiter wird dann angenommen in der sehr renommierten Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Eine der wirklich ersten Adressen in der DDR, wenn man so ein Studium beginnen wollte. Also der Staatssicherheitsdienst hat sie auf dem Kieker und die Hochschule nimmt sie an.
Ja, das
passt nicht zusammen.
Ja, theoretisch hätte es auch schief gehen können, denn der ehemalige Betrieb hat noch versucht, als sie das mitbekommen haben, dass ich da immatrikuliert worden bin, die noch ans Prorektorat geschrieben, die Parteileitung, dass sie mich doch wieder exmatrikulieren, weil ich kein Studium Sozialismus, also dass ich nicht würdig bin dafür. Man hat mir das Schreiben gezeigt und hat geantwortet, dass man mir gesagt, dass man das nicht beantworten wird. Und das ist großartig. Ich denke, dass also von dieser Schule, muss ich sagen, zu damaligen Verhältnissen 87, war ja vorher schon, war ja Anfang 87, die Bewerbung.
Also die haben diesen Brief einfach
sie haben
vergessen.
Sie haben das nicht. Sicherlich sind Biografien, die an Kunsthochschulen studiert haben, in der DDR immer ein bisschen abenteuerlich, vom Kinoabreißer bis zum Grabgräber. Das waren schon immer, sagen wir mal, Personen, die sich vielleicht nicht so konform unter das gesellschaftliche Leben oder dem Gesellschaftsleben angepasst haben.
Ja, ganz sicher. Aber auf dem Stasi-Kicker sein und dann an dieser Hochschule studieren dürfen, ja, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit und spricht für eine gedankliche Selbstständigkeit dort. Dass die gesagt
absolut,
haben, wir wollen
absolut.
Aber haben.
Ja.
Warum meinen Sie, haben die Sie haben wollen?
Ich glaube, ich habe sehr viel Glück in meinem Leben gehabt, unter anderem auch dieses da angenommen zu werden. Ich denke, es gab 4 Studenten damals in der Fotografie im Jahr. Das ist verdammt wenig. Das sind jetzt um ein Vielfaches mehr. Es gab also mehr Professoren als Studenten in einem Studienjahr. Ich hatte damals Fotos in meiner Zeit der Arbeitslosigkeit inszeniert mit Akten, so im Abriss im Potsdamer Holländer Viertel, und habe mich mit diesen Fotografien an der Kunsthochschule beworben. Und ich denke, so eine Gruppe von 4 Personen, da muss eine Spannung erzeugt werden, eine künstlerische Spannung. Und ich unterstelle, ohne das wirklich zu wissen, dass diese Fotoinszenierungen kein anderer in der Art eingereicht hat und das vielleicht ein guter Kontrapunkt zu den Arbeiten der anderen Auserwählten war.
Was hat Ihnen diese Ausbildung mitgegeben?
Vor allem Arno Fischer. Also ich habe bei Arno Fischer
ganz renommierter Professor in der DDR für
Fotografie studieren können. Und über dieses Studium hinaus hat mich auch eine Freundschaft mit ihm bis zu seinem Tod verbunden. Das ist vielleicht neben all den Ideen, für die man einen großen Freiraum natürlich hat, also diesen eigenen Ideen, die auch noch unabhängig des Staates funktionieren. Und das war auch die Zeit der Montagsabend-Demos in Leipzig, war das sicherlich für mich, Arno Fischer, einer der wichtigsten.
Erzählt uns Frank Gaudlitz. Eben haben Sie uns erzählt, wie Sie nach einigen Lebenskurven zur Fotografie gekommen sind. Sie haben ja studiert und erste, ich sag mal, professionelle Arbeiten gemacht in den Wendejahren. War das für Sie persönlich eine gute Zeit?
Ja, natürlich. Also wenn sich etwas verändert in einem Land, dann ist es, glaube ich, für alle Fotografen spannend. Also das Bestehende, das kann man einfach zu jeder Zeit fotografieren, die Veränderung nicht.
Ich frage natürlich auch, weil da die ersten überregional beachteten Reihen entstanden sind. Sie haben in den frühen 1990ern den Abzug der Sowjetsoldaten aus Deutschland dokumentiert. Wie haben Sie das gemacht? Die sowjetischen Kasernen waren streng abgeschirmt. Niemand durfte rein, niemand durfte raus, also schon gar nicht mit der Kamera. Und dann kommt ein sehr junger Mann und fotografiert das mal eben.
Ja, ich habe damit 91 begonnen. Potsdam als Garnisonsstadt war ja umgeben von russischen Kasernen. Und mit der Festlegung des Abzugs öffneten sich natürlich auch gewisse, nicht die Kasernentore, aber sagen wir mal vielleicht die Bewachungsstruktur. Also man kam über Mauern, wenn man den Mut hatte, einfach rüberzusteigen, auch mal am Sonntag, wenn nicht so viel Dienst war, auf den Truppenübungsplatz oder in irgendeine Kaserne oder in vorgelagerte Schweineställe und mit Soldaten ins Gespräch. Meist dann mit einer Flasche Wodka in der Tasche.
Also in Ihnen steckt auch so eine Art Partisanenfotograf, der behende über Mauern klettert.
Ja, ich hatte nicht so viel Angst und vielleicht ist die Neugier größer als die Angst.
Das gilt immer?
Ja. Doch, also auch vielleicht für negative Momente, die interessieren mich. Negative Momente nicht im Äußeren, sondern auch in mir selbst. Das interessiert mich, ja. Ich habe nicht so viel Angst, ich bin eher neugierig, würde ich sagen, ja.
Russland wurde nach diesen, ja, durchaus verwegenen Aufnahmen der sowjetischen Soldaten beim Abzug so eine Art Lebensthema. Sie sind über 30 Jahre lang immer wieder dort gewesen. Wie erinnern Sie Ihre erste Reise dorthin und wohin ging es genau?
88 an die Erdgastrasse, Druzhba hieß die Freundschaft, in der Nähe vom Vorural in Perm, Tschaikowski. Da war ein Studenteneinsatz, es gab zwei Plätze, ich hatte mich dort beworben.
Da waren Sie das erste Mal?
Da war ich das erste Mal in so einem Arbeitseinsatz und ein Jahr später, 89 im Mai, mit Evelyn Richter, auch eine große Fotografin und Dozentin an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, nochmal zu einem Studentenaustausch in Moskau und St. Petersburg. Ich glaube, es waren 5 Wochen mit mehreren Studenten. Das war auch sehr intensiv.
Das hat Sie ja nicht losgelassen. Sie haben damit ja auch Zeitgeschichte fotografiert, Herr Gaudlitz. Die erste Zeit von Glasnost und Perestroika mit viel Hoffnung, aber auch bei manchen viel Frust. Ich erinnere mich gut an das Foto eines sehr ratlosen alten Mannes, Uraltuniform, 2 Luftballons in der Hand und hinter sich ein Werbebanner. Nichts passt zusammen, alles wirkt ziemlich deplatziert. Wie haben Sie die Veränderungen in diesem Riesenland dort in den letzten Jahren wahrgenommen?
Ja, die ersten Jahre, da die End-80er aus der Sowjetunion, das war eher sporadisch. Und als ich dann 92 mit dem abziehenden Militär nach Russland kam und plötzlich diese gesellschaftliche Apathie oder diesen Zusammenbruch wahrgenommen habe, habe ich mich dann wirklich intensiv mit dem Land über fast 10 Jahre beschäftigt und war jedes Jahr mehrfach da. Ja, das war für ein Absturz für eine ganze Generation, vor allem die, die den Krieg noch miterleben mussten. Deren Leben brach dann nochmal zusammen im sozialen Sinn.
Aber zugleich ja auch eine Hoffnung zu Anfang, nicht? Auf mehr Freiheiten?
Vielleicht kam das erst Ende der 90er Jahre, wo sich sowas wie Hoffnung artikuliert hat, indem sich das, sagen wir, die wirtschaftliche Situation verbessert hat. Der Anfang der 90er Jahre war doch eine Katastrophe, also viel durch kriminelle Strukturen und, sagen wir, Armut, Alkoholismus geprägt.
Ich mache mal einen großen Sprung. Sie waren zuletzt 2017, 18 dort. Das sind zumindest die letzten Bilder, die ich kenne. Und ich habe mich ein bisschen erschrocken, als ich die sah. Die kann man nämlich durchaus lesen wie ein Kommentar zu der Situation, wie wir sie heute haben und die sie damals ja nicht vorausahnen konnten. Da sieht man oft, ich sag mal, so einen verhärteten Nationalstolz, sehr abweisende Gesichter. Wie haben Sie das erlebt? Das ist noch nicht so lange her.
Ja, genau so. Also das war auch, als ich dahin geflogen bin, 17, 18 mehrfach, da war mir schon klar, dass sich in Russland etwas verändert hat zu den 90er Jahren. Also dass die Propaganda schon eine andere Funktion hatte und vieles hat mich eigentlich an die Stilistik der kommunistischen Zeit erinnert. Also so patriotische Aufschreie in Bildern an Wänden, an Brandmauern, in den Museen. Das war schon teilweise erschreckend und diese Wiederwahl von Putin am 18. März, eine Woche später, weil das fiel auf das Datum der Annexion der Krim. Das hat mir Angst gemacht. Also die Menschen, die dort, als er aufgetreten ist, ich war da mittendrin, gejubelt haben, Fahnen geschwenkt haben.
Für Sie war das ein Riesenprojekt. Sie haben sich, darüber wollen wir noch sprechen, auf Reiserouten des großen Forschungsreisenden Alexander von Humboldt gemacht, durch Südamerika, aber eben auch durch Russland. Und wollten wieder hin. Erst kam die Pandemie dazwischen und im Moment kann man nur nicht, sondern will wahrscheinlich auch nicht.
Nee, man kann nicht und will nicht. Richtig.
Ja. Überhaupt nicht. Aber wenn man 30 Jahre lang immer wieder durch dieses riesige Land reist, dann gehe ich davon aus, dass man es im Grunde gerne hat. Sonst sucht man sich was anderes. Und dann plötzlich so ein Krieg. Darf ich fragen, wie es Ihnen geht? Sie kennen da viele Leute.
Ich kenne Leute aus Russland. Ja, mir geht's schlecht. Also ich stand oder stehe vielleicht immer noch unter so einer Schockstarre. Ich kann es nicht begreifen. Ich weiß nicht, ich kann es auch nicht begreifen für die Jugend, die sowas wie ein Keinsmal jetzt auf der Stirn haben. Und wenn ich auch an die deutsche Gesellschaft denke, deren Schweigen einen Schuldkomplex ausgelöst hat über das Dritte Reich, also was das Schweigen der russischen Gesellschaft jetzt in der Perspektive mit den Menschen macht. Also das
mit keinsmal meinen Sie, dass Putin eine ganze Generation, junge Generation stigmatisiert, wenn dieser Krieg vorbei sein will, weil niemand mehr mit ihnen erstmal zu tun haben
das
will,
wäre egal, schlimm,
ob sie
aber die,
mitgemacht haben oder nicht.
Ja, das wäre schlimm, aber es bleibt zu befürchten, dass es zumindest in Teilen so ist. Und es hat sich ja vorher doch ein bisschen was getan. Man konnte mit einem elektronischen Visa für eine touristische Reise seit, glaube ich, vorletztem Jahr nach St. Petersburg oder Moskau. Also die Öffnung war da, die Leute konnten raus in die Welt. Und jetzt, wo können sie noch hin und wo sieht man sie noch?
Da ist man selber natürlich nur ein kleines Licht in solchem Kosmos. Aber was meinen Sie, Herr Gautlitz, Ihre eigenen Humboldt-Spuren durch Russland, kriegen Sie das noch fertig oder nicht mehr?
Also ich pendle. Ne? Also das Erste war gewesen, Schluss, das geht nicht mehr. Ich muss sagen, ich war im letzten Jahr eben, diesen ersten Projektteil habe ich mit einem russischen Philosophen realisiert, von St. Petersburg nach Tobolsk gefahren, auf der Route von Alexander von Humboldt. Und der zweite Teil sollte in diesem Jahr stattfinden, von Omsk ans Kaspische Meer und nach Moskau. Das kann man natürlich jetzt schon aus moralischen Gründen. Das sind nicht mehr menschennahe Bilder, sondern das zeigt das Leben in der Abwesenheit der Menschen. Es sind Stadträume. Und ich kann nicht Stadträume fotografieren, die unzerstört sind, während in der Ukraine die Städte zerbombt werden.
Der Fotograf Frank Gautlitz ist heute unser Gast. Herr Gautlitz, die allererste Kamera, wann haben Sie die eigentlich bekommen?
Bekommen, also die allererste war wahrscheinlich eine Praktika gewesen. Die allererste Westkamera, die habe ich mir gekauft zu einem unerhört hohen Betrag im Osten.
Haben Sie die noch, so als Andenken?
Ich habe die noch.
Ja, und die allererste hat man Ihnen die geschenkt, hat sich der Junge die erarbeitet, wissen Sie das noch?
Ich glaube, die habe ich mir angeschafft während dieses Heimatzieherstudiums, weil da gab es ja auch einen Fotokurs. Und das war eine ganz normale Praktika, was man da eben zu bekommen hat.
Mhm. Sie haben zahlreiche Fotobände veröffentlicht, Preise, Stipendien gekriegt. Aber wenn ich es mal so formulieren darf, von Fotografie zu leben, ist nicht so einfach, oder?
Es kommt immer darauf an, inwieweit man das wichtet zwischen dem Angewandten, also dem Teil, für das man Geld bekommt, und dem Teil, der künstlerisch ist. Also ich habe zunehmend weniger angewandt gearbeitet und mich mehr auf meine Fotografien konzentriert. Ist es eher so dieser Moment, dass man ein Ausdrucksmedium gefunden hat und das, was in einem vorgeht, und das ist ja nicht wenig in diesen Zeiten, versucht irgendwie zu übersetzen und
Aber wenn der Frank Gaudlitz durch Südamerika reist oder durch Südosteuropa, dann erteilt er sich den Auftrag selber.
Absolut, natürlich.
Und steht dafür auch gerade.
Ja.
Wie reisen Sie dann eigentlich? Also
die Zeit in Russland der 90er Jahre, ich habe nie in Hotels geschlafen. Ich habe immer in Kommunalkas, bei Bekannten, bei Freunden, manchmal mehrere Tage in Zügen, in Nachtzügen. Und so ähnlich reise ich immer noch. Also wenn ich nach Südamerika reise, dann sind es zwar Hotels, aber sehr, sehr billige. Also eher, also ich habe dieses am Amazonas dieses Projekt über Transfrauen gemacht. Da habe ich natürlich in so einen Holzpfahlbauten geschlafen in ihrer Nähe. Das macht ja auch was, wenn der Fotograf nicht aus dem Hotel steigt, in Jeep ankommt und Fotos macht, sondern wenn er mit seinem Rucksack zu Fuß geht und da schläft und auf den Märkten ist, wo sie auch essen.
Transfrauen haben überall ein schweres Leben, aber in Südamerika, glaube ich, ganz besonders.
Ein extrem schweres Leben. Ja.
Können Sie uns ein bisschen beschreiben?
Ja, sie sind rechtelos. Also ich habe vier Winter gebraucht. Den ersten Winter habe ich fast keine Fotos gemacht, um Vertrauen überhaupt aufzubauen. Das sind einerseits sind Steven, andererseits sind sie natürlich ängstlich. Weil ihnen kann alles passieren. Also ich habe Situationen erlebt, eine verletzte Frau, mit der wir zum Arzt gegangen sind, weil sie geschlagen wurde und der Arzt ins Krankenhaus hat sie weggeschickt, hat gesagt, zieh dir Männerkleider an, dann kannst du wiederkommen, so behandle ich dich nicht. Und also sie werden auch, will man eigentlich gar nicht wissen, also Vergewaltigung, Mord, und das wird alles in der Regel nicht verfolgt.
Haben diese Menschen Sie gefragt, warum Sie sich für sie interessieren?
Ja, so gut ist mein Spanisch nicht, dass ich mich wirklich erklären können. Aber es waren schon mit einigen, es gab dann auch so vorsichtige erste Institutionen oder Vereine, die sich um die Rechte bemüht haben. Mit einigen gab es natürlich Gespräche. Da muss man auch unterscheiden, der Fotograf ist etwas, ne, sie haben oftmals so die Vorstellung in ihrem Leben, im jungen Leben, wo Schönheit eine Rolle spielt, sich auch so darstellen zu lassen. Das sind oftmals, sagen wir mal, Posen von Filmdiven, die unter dem europäischen Blick eher anzüglich wären. Und insofern gab es immer, ich habe immer für sie Fotos gemacht und habe dann für mich mit der Mittelformatkamera mein Foto gemacht.
Auch ein Weg. Lassen Sie uns noch eine Kurve machen, Herr Gaudlitz. Sie sind auf Südamerika gekommen, auf diese langen Reisen, durch diese vielen Länder, durch das, Sie nennen es das Humboldt-Projekt. Wir haben es erst ganz kurz angesprochen. Wie kam es dazu, dass Sie sich auf die Spuren des großen Forschungsreisenden Alexander von Humboldt begeben wollten?
Ja, das war erst 2010. Ich bin das erste Mal 2005 nach Südamerika gereist, über den Winter. Und dann eigentlich so als Lebensprinzip jeden Winter. Die erste Reise war eine Fluchtreise, die anderen waren dann Wunschreisen. Und habe mich mit der Kultur, insbesondere der Inka-Kultur, jetzt in Bolivien, Peru, Ecuador, auseinandergesetzt. Und in diesen Zeiten des dortigen Lebens, also immer in dieser Winterzeit, habe ich mich natürlich dann auch tiefer in sagen wir mal, in das Leben hineingedacht, in die Kultur. Und dann war es eher ein Zufall, dass ich bei Humboldt, ich wusste ja über die amerikanische Reise und über Kehlmann, über die Vermessung der Welt, über
den
den ich 2009 gelesen hatte, hatte ich dann plötzlich ein neues Interesse entdeckt und habe auch die Reisetagebücher von Humboldt gelesen. Und dann entstand plötzlich so eine Doppelung der Sonnenstraße, also der alten Höhenstraße der Inka, mit dem Humboldtweg. Also Humboldt überquert die Anden mehr oder minder auf dem Weg, auf diesem alten Inka-Weg. Und diese Überlagerung der historischen Wege und natürlich auch der Kulturen, das hat mich interessiert als Projekt.
Und Gaudlitz reist ihm nach. Darunter sind viele Länder, wo man, also sicherlich Klischee, aber nicht nur Klischee, Richtung Drogenkartell denkt. Also Bolivien, Kolumbien, auch Peru. Sind Sie schon mal in gefahrvolle Situationen gekommen oder auch nur schlicht die Kamera geklaut?
Nee, die Kamera ist mir noch nie geklaut worden, aber man hat mir schon versucht, Drogen in den Rucksack zu schmuggeln. Die Polizei, natürlich Erdrutsche, Busabstürze, die ich selbst nicht miterlebt habe, aber unmittelbar daneben waren, ja, also Abenteuer, Überfälle und sowas, das gab es auch in der Regel.
Da müssen Sie ein gutes Grundvertrauen haben, dass Sie aus jeder Situation auch wieder rauskommen.
Ja, ich denke, ich will ja gehe in keine Situation, dass ich denke, ich möchte irgendwie etwas, ich bringe keine negative Energie mit. Und vielleicht ist es auch so eine Art Glaube, dass man sagt, dann will die andere Seite eigentlich auch nichts Negatives, obwohl ich auch schon mal versucht wurde zu überfallen. Aber das hat sich geklärt.
Das sagen Sie so. Ich stups mal zurück. Mir fiel nämlich eben das Wort auf Bolivien. Erst Fluchtreise, dann Wunschreise. Also auf einer Fluchtreise dann in ein Land zu gehen, wo man dann erstmal Drogen reingeschmuggelt kriegt oder überfallen wird, ist auch nicht so naheliegend.
Ja, man muss das ja auch immer in das Verhältnis, also jetzt nicht unbedingt die Drogenschmuggelei, aber sagen wir mal Diebstahl oder Taschendiebstahl oder sowas auch im Verhältnis mit dem Leben der Menschen dort sehen. Einerseits, also für mich war das anders. Ich war in einer tiefen Krise 2005. Ich musste von Deutschland weg und möglichst lange mit wenig Geld. Das war Bolivien, das hat mir ein Freund empfohlen. Ich kam da an und war nach 2 Wochen geheilt. Ich konnte wieder lachen und das verbindet. Und die Menschen sind großartig. Die meisten sind natürlich keine Diebe oder Drogenverkäufer.
Haben Sie zu Hause eine große Landkarte, wo Sie alle Länder gekennzeichnet haben, wo Sie schon mal waren?
Nee.
Und nie der Gedanke, mir drängte sich das auf, nie der Gedanke, nur ist gut, jetzt bleibe ich erstmal schön in Potsdam?
So Nachdenken gibt es natürlich oder gab es auch vor allem in dieser Corona-Zeit, die mich ziemlich fertig gemacht hat, natürlich wie uns alle. Und dann beginnt es natürlich darüber nachzudenken, welche Projekte kann ich denn noch? Das sind körperlich anstrengende Projekte, immer bisher gewesen. Also die psychisch und körperlich anstrengend. Wie lange kannst du denn das noch rocken? Ein bisschen will ich noch.
Frank Gaudlitz, unser Gast heute, bei allem Herumgereise, Herr Gaudlitz, müssen Sie auch ein Mensch sein, der sehr ausdauernd und sehr bodenständig feiern kann. Denn zum 60. Geburtstag soll es gekracht haben, eine 60-stündige Geburtstagsparty. Zum einen die Frage, stimmt das? Und wenn ja, wie viele haben durchgehalten?
Das stimmt. Ja, das wollte ich mir irgendwie selbst schenken. Also das war nicht nur irgendwie so ein Event, den ich für mich organisiert habe, sondern Freunde. Also ein Dramatiker hat gelesen, mehrere Bands haben gespielt, jede Nacht war ein anderer DJ da. Es gab auch Wohnwagen vor den Räumlichkeiten, die dann einfach mal immer in den Wohnwagen gegangen sind, mal kurz schlafen und dann weiter zu feiern. Ja, das haben wir durchgehalten. Das war wunderbar. Und wir haben 60 Stunden.
Chapeau. Und Frank Gaudlitz immer dabei, die ganzen 60 Stunden.
Ja, ich will das jetzt mal nicht nein. Also es gab Ruhepausen, wenn man um 5 nach Hause, man ist dann mal nach Hause gegangen, weil man auch was besorgen musste und so ist dann um 7, um 8 oder so wieder da gewesen.
Aber ich höre raus, so furchtbar lang ist es noch nicht her und es war super.
Ja, ich warte ja schon auf 70.
Wie ist das eigentlich, Herr Gaudlitz, wenn Sie selbst fotografiert werden? Lassen Sie das gern geschehen oder zicken Sie dann ein bisschen rum?
Also wenn ich, nee, eigentlich nicht. Und das hängt ja immer mit Eitelkeit zusammen. Ich bin nicht so eitel. Nee, ich glaube schon, dass ich auch gern Modell bin, wenn jemand unbedingt das will und nicht unbedingt das Ergebnis kontrollieren muss.
Er ist nicht eitel und ich glaube ihm das. Frank Gaudlitz war heute unser Gast und ich bedanke mich sehr für das Gespräch und den Einblick in Ihre Arbeit und in Ihre Lebensart.
Danke für das schöne Gespräch, Frau Timm.